Es ist nie Luxus. Kunst ist nie Luxus.
Mino, gehst du mit? Ist Kunst Luxus?
Ich hätte schon gerne mal einen großen Picasso mal. Das wäre schon auf jeden Fall ein Luxusempfinden.
Was Kunst und Uhren miteinander zu tun haben und warum das eine Luxus ist und das andere nicht, darum geht's heute mit zwei Gästen, einem Künstler und einem Sammler. Schauen wir uns an, warum ein Bild 120 Millionen Dollar kosten kann und trotzdem kein Luxus sein muss. Was in uns passiert, wenn uns Kunst wirklich berührt? Was ja sich verändert, wenn du eine Armbanduhr anlegst? Und warum ein Künstler auch immer Unternehmer sein muss? Dafür habe ich zwei Stimmen, die das Feld von innen kennen. Dr. Till Richter, Kunsthistoriker, Sammler und Direktor des Till Richter Museum im Schloss Bogenhagen. Er hat Kunstgeschichte an der Sorbonne studiert und Wirtschaft sowie an der University of Texas at Austin sein PhD gemacht. Zum Thema, das passt ganz gut, Bewertung zeitgenössischer Kunst. Und dann haben wir ganz überraschend auch dabei Mino Alexander. Er ist Künstler und von ihm werden wir erfahren, was für eine Kunst er macht, seit wann er selbst fühlt, dass seine Kunst Kunst ist und wie es dazu kam, dass seine Preise sich in den letzten 10 Jahren mindestens verdoppelt haben. Schön, dass ihr beide da seid. Mino Alexander, hallo Till Richter. Hallo. Alles kommt immer anders, als man denkt, oder? Sagt man das nicht so? Ingo ist heute gar nicht dabei. Ein historischer Moment bei How I Met My Money, denn er ist mitten in Kolumbien, irgendwo am Reisen und die Verbindung hat's einfach nicht. Es ging einfach nicht. Wir konnten uns nicht verbinden. Dafür ist überraschenderweise, bist du dazu gekommen, Mino. Du bist Künstler und jetzt sitzt ihr beide zusammen. Ganz kurz. Warum? Warum sitzt ihr beide zusammen auf einer Couch und was ist das bitte für ein interessantes Gemälde? Für die, die uns jetzt nicht zusehen, sondern nur zuhören, was ist denn das für ein Kunstwerk hinter euch?
Also wir sitzen zusammen, weil Mino eben auch einer meiner besten Freunde ist und ich sowieso aus der Kunst erwachsen ganz viele Freundschaften. Und mit Mino ist sie halt besonders eng geworden, die Freundschaft. Also Mino hat sehr, sehr viel für mich und für die ganze Familie gemacht. Und wir arbeiten also auch künstlerisch immer wieder und immer weiter zusammen. Und er hat mehrere Ausstellungen schon im Museum gehabt, war Residency-Künstler und so weiter. Und wenn wir können, dann treffen wir uns hier in Berlin. Und dann habe ich halt gesagt, du, ich bin jetzt in Berlin, um den Podcast mit Lena zu machen. Und bist du auch da? Ja, hat er gesagt, ich bin auch da. Und dann fiel mir das gestern irgendwie noch spontan ein. Mensch, also komm, wir reden über Kunst und wir haben jetzt gerade einen super Künstler hier. Und dann habe ich Mino gebeten, ob er dabei sein kann. Und da du gesagt hast, dass das okay ist, sitzt er jetzt hier. Mhm. Mino hat spontan ja gesagt.
Mino, wie hast du das Kunstwerk hinter euch an der Wand gemacht? Wie, mit welchen Materialien, wie kam das?
Das nennt sich Hydroverchromung. Das ist ein Holz überzogen mit Polyesterharz. Und ja, es sind teilweise auch verschiedene Stoffe wie Epoxide. Ich weiß jetzt genau, was da jetzt alles drüber ist. Also es muss halt erstmal glatt gemacht werden. Dann muss die Struktur drüber gezogen werden. Und anschließend wird das versilbert. Also das ist eigentlich so ähnlich wie Galvanica. Wie die Alufelgen so in der Autoindustrie.
Wie man früher alte Spiegel gemacht hat, oder nicht?
Ja, auch. Also das ist eben quasi wie Spiegel, wie Verchromung und anschließend wird das mit...
Aber es ist kein Chrom als Material.
Es ist kein Chrom, ja.
Genau, es sieht aus wie Verchrom, es ist eine Chromoptik, aber es ist im Prinzip Silber.
Genau.
Auf einer Silber.
Ein großer Experimentierer, das habe ich schon von Till erfahren. Du arbeitest mit Materialien, wo manche denken würden, wie kommt er jetzt darauf? Gerne kannst du dazu noch ein paar mehr Worte sagen.
Also für mich war an sich auch Malerei auch sehr spannend, allerdings eher zum Hängen, aber viel gekämpft mit Ölfarben und was mich auch
gekämpft.
Noch fasziniert. Also wie jeder Student eben, also ich habe 7 Jahre studiert. Mhm. Und anschließend habe ich gemerkt, also es ist, wiederholt sich alles. Also man wiederholt auch die Kunstgeschichte. Ne? Es kommt eigentlich auch nicht viel Neues, wie auch bei vielen Studenten auch. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, ich muss irgendwas in die Hand nehmen, was niemand sonst in die Hand nimmt. Und da bin ich durch eine Kunstakademie, habe ich einen Rundgang besucht. Da waren Designobjekte, die waren beflockt. Also es ist Flock, auch so eine Beschichtung, mit der ich auch arbeite. Also es sind zwei verschiedene jetzt. Mittlerweile kombiniere ich die jetzt auch schon seit 2-3 Jahren. Also erst quasi diese versilberte Oberfläche und dann kommt noch Flock drüber. Und die beiden Techniken faszinieren mich bis heute. Es ist halt eben etwas, was niemand sonst in die Hand nimmt oder kaum eine. Und man kann damit auch gut arbeiten. Es ist schwierig. Man muss eben.
Da kommt Solar ins Bild. Normalerweise haben wir Ingos Kater, jetzt haben wir einen wunderschönen Hund, wer das Video mitsieht. Das heißt, wenn ihr mal was tapsen hört, da wisst ihr das.
Genau, oder wenn wir hier so ein bisschen rumschieben, dann liegt es daran, dass der Hund Platz auf dem Sofa möchte.
Man kann das nicht spontan machen, wie Ölfarbe schnell angemischt und drüber, sondern man muss die Temperatur einbehalten, beibehalten, Luftfeuchtigkeit, also Staub, es ist alles, es muss alles super rein sein. Und das nimmt schon viel Zeit mit sich, also so in so einem Prozess, bis so eine Arbeit entsteht.
Mhm. Also die Materialien kosten natürlich was, dann kommt die Zeit da rein. Wann war der Moment, vielleicht du hast gerade schon das Kunststudium angesprochen, dann auch du wolltest was machen, was niemand anderes so macht. Wann war der Moment, als du innerlich so wirklich gespürt hast, das ist Kunst?
Eigentlich war das ziemlich von Anfang an. Also ich habe auch im ersten Semester habe ich auch bereits mit Professoren mich gestritten. In meinen ersten Semestern habe ich auch bereits auch schon einige Arbeiten verkauft, also mehr Zeichnungen. Und es entstand auch ziemlich am Anfang ziemlich langer Kampf mit ersten Professoren, die mir dann erklären wollten, naja, das ist jetzt erstmal keine Kunst, sie müssen erstmal lernen. Und ich war da ziemlich stur und für mich war das schon immer Kunst.
Warum?
Du bist ja ausgezogen, um Kunst zu machen und nicht um zu reiten, also machst du Kunst. Und wenn du reiten wolltest, würdest du reiten. Und wenn du Kunst machen willst, willst du Kunst machen.
Also ich bin dahin zu der Kunstakademie, um Kunst zu schaffen. Mir war es auch bewusst, dass ich jetzt auch nicht viel lernen kann dort, außer Business. Also deutsche Kunstakademien funktionieren, beziehungsweise europäische Kunstakademien funktionieren eben so, dass dir wird keine Technik beigebracht. Also dir wird das alles drumherum beigebracht. Disziplin, sowohl auch Kenntnisse. Was ist eine Galerie? Was ist eine Biennale?
Aber richtig malen lernen tut man an der deutschen Akademie kaum. Im Unterschied zum Beispiel zu Russland oder auch Frankreich. Die lernen noch malen.
So. Wie schreibt man Bewerbungen? Also, und das ist halt so ein langer Prozess. Für einige Studenten ist es so, die kommen dahin, die haben vielleicht noch nie einen Stift oder Pinsel in der Hand gehabt. Das gibt's auch sicherlich, ne? Bei mir war das eben so, dass ich schon einige Künstler kannte und ich wusste genau, was ich will und wohin ich gehe.
Du warst schon verortet in jungen Jahren. Till, du hast ja jetzt sozusagen den anderen Blick. Du bist Sammler aus Leidenschaft im Vorgespräch und das Bild habe ich so klar vor mir. Hast du mir erzählt, wie du in deiner quasi aufgrund der vielen Kunst zu klein gewordenen Wohnung saßt, schon die letzten Kunstwerkpapiere noch an die Decke gehängt hast, weil du wolltest eben alles sehen. So. Ja. Und dann, und da würde ich dich gerne bitten, das nochmal jetzt allen, die uns zuhören, das zu erzählen. Dann kam daraufhin die brillante Idee, nicht von dir.
Nee.
Ja, dann eröffne doch ein Museum. Also kennst du uns die Geschichte bitte erzählen?
Also es war so, dass ich mit meiner damaligen Partnerin, die auch Kunstgeschichte studiert hat, in Austin, Texas gelebt habe und in einem ganz normalen Einfamilienhaus. Und ich habe eben auch als PhD-Student immer schon Kunst gekauft, also auch schon vorher, auch als Abiturient schon. Aber halt für ganz kleine Beträge, irgendwas zwischen $50 und vielleicht mal, wenn ich dann irgendwie ans Eingemachte, ans Gesparte gegangen bin, mal für $1,000, aber mehr nicht. Ja. Einmal habe ich ein Bild getauscht gegen eine Kiste Zigarren und solche Geschichten. So. Und und dann habe ich mit meiner Mutter geredet, die ja noch in Deutschland war, und habe gesagt, ich sag, Mutti, stell dir vor, das Haus wird zu klein. Ja, nicht für uns als Paar, sondern ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der Kunst. Ja, ich sag, ich hab die Sachen, mache ich schon mit Reißzwecken an die Decke, die Papierarbeiten. Weil ansonsten müsste ich sie halt alle in Portfolio tun und dann könnte ich sie nicht mehr sehen und das wäre schade drum. Und dann sagt meine Mutter, naja, sagt sie, wenn du so eine schöne Sammlung aufbaust, dann brauchst du dein eigenes Museum. Und dann kam von mir erstmal eine lange Pause. Ich sag, bist du verrückt, sag ich. Weißt du, was das kostet? Ja? Und dann sagt sie, nein, weiß ich nicht, aber wenn du wieder hier bist, können wir ja mal drüber reden und ich würde dir auch helfen. So. Und dann habe ich natürlich gedacht, wow, das ist irre. So. Und dann haben wir das eben durchgesprochen und haben gesagt, also wir brauchen ein Haus von der und der Größe und das Haus muss so und so beschaffen sein. Ich muss da also auch drin leben können, weil ich kann mir nicht extra einen Wachdienst leisten und so weiter. Und da müssen Gästezimmer drin sein für die Künstler. Da muss irgendwie eine Wohnung für meine Mutter drin sein, damit sie da auch irgendwie mitmachen kann, weil das war ja auch ihr Projekt. Und und das soll schon irgendwo was Besonderes sein. Also wir hatten auch vielleicht an eine Fabrik gedacht in Berlin und hatten uns da auch Sachen angeguckt, aber es gab nichts Gescheites. Und und dann haben wir
uns... Das heißt, es ist Wohnhaus und Museum zugleich.
Genau, Wohnhaus und Museum zugleich, weil ich ja gleichzeitig Nachtwächter, Museumsdirektor, Gärtner und Hausmeister und... ne. Ich mache das halt mehr oder weniger als One-Man-Show. Also es gibt schon auch noch einen echten Gärtner und einen echten Hausmeister, aber es gibt keinen Property Manager zum Beispiel, der dem Gärtner und dem Hausmeister sagt, was sie tun sollen. Das mache ich. Ja, der normale Museumsdirektor kümmert sich ja nicht darum, welche Steckdosen funktionieren und welche Lampen funktionieren. Und
was ist schon normal in der Kunstwelt?
Ja, naja gut, also eben Institution, und zwar Institution, die dann eben so groß ist, dass es, sagen wir mal, für den Betrieb ein zweistelliges Millionenbudget pro Jahr braucht oder so. So. Und dann hast du eben alle Rollen getrennt. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Also wir haben das nicht, das Budget. Und wir können das nur machen, weil alle Leute, vor allem die Künstler, mit mir an einem Strang ziehen, weil sie das auch so außergewöhnlich finden, dieses Projekt.
Das Museum ist privat, also ohne staatliche Unterstützung finanziert. Auch, wie du gerade gesagt hast, wenn du da wahnsinnig viel selbst machst, muss ja erstmal ein Betrag da sein, um sowas überhaupt ins Rollen zu bringen.
Genau.
Und da kommt nicht nur jetzt deine Mutter mit ins Spiel, sondern deine Oma. Ich finde das sehr spannend. Du warst Anfang 30 und da hat dir deine Oma quasi eröffnet, da ist ein Vermögen da. Da ist ein Vermögen und das ist kein Matratzengeld, hat sie gesagt.
Genau, sie sagt, das ist keine Matratze und keine Hängematte, sondern, also du sollst dich nicht drauf ausruhen auf dem Geld, ja, sondern du sollst es als Sprungbrett oder als, wie nennt man das, Safety Net, als Sicherheitsnetz verwenden. Ja, und das sind die beiden Sachen. Also du kannst Sachen wagen, die andere nicht wagen würden und hast vielleicht ein Startkapital und ein Sicherheitsnetz. So. Und das ist natürlich ein enormes Privileg, für das ich sehr dankbar bin. Und das ist nicht jedem gegeben. Und das gebe ich jetzt eben auch zurück, indem ich es so einsetze, dass hoffentlich von der Substanz von meinem Sohn noch was übrig bleibt. Das war so ein bisschen die Bedingung. Ja? Also sie hat gesagt, mit dem Vermögen geht auch eine Verantwortung einher, dass du es nicht allein für dein Pläsier, für deinen Luxus sozusagen aufbrauchst, sondern mach etwas Anständiges damit, ist eine große Verantwortung. Aber wenn es eine nächste Generation gibt, denn du bist ja auch nicht die erste Generation, wenn es eine nächste Generation gibt, dann hast du dafür zu sorgen, dass diese Generation immer noch dasselbe Privileg hat wie du. Ja, du kannst nicht einfach das Geld aus 5 Generationen oder so, puff, weil es mir gerade gefällt oder so. Ja?
Mhm. Konntest du damals greifen, wie viel Vermögen da war? Wie viel du
ungefähr,
oder geschenkt bekommen würdest?
Ungefähr, aber das verändert sich ja auch. Also ne, so eine Firma läuft mal besser, mal schlechter. Aber ungefähr war das schon abzuschätzen.
Ich sehe, wir reden hier nicht über konkrete Zahlen. Das finde ich mich generell spannend. Ja, wir sind ja ein Finanzpodcast, aber konkret ist es immer schwierig, dann über Geld zu reden. Ja. Mhm. Es war aber genug da, um dann diese Idee, ein Museum zu eröffnen, zu beginnen. Genau. Wann war das?
Das war, also ich glaube, meine Mutter hatte die Idee, da war ich mitten im PhD. Das war so 2010 oder so hatte sie die Idee. Und und dann 2012 bin ich dann wieder zurückgekommen nach Deutschland, Oktober 2012. Und wir hatten eben im Jahr 2011 und 2012 nach Objekten gesucht und eben Schlösser, Herrenhäuser und so weiter. Also es musste halt groß genug sein, so mindestens 1000 Quadratmeter. Das Haus, wo wir jetzt drin sind, hat 1600 Quadratmeter und ein Park von über 7 Hektar und wunderschön. Mhm. Kann ich nur jedem raten.
Dass man ist das auch schon Kunst? Ist das Schloss schon Kunst?
Es ist, also im Prinzip ja. Es ist auch denkmalgeschützt und zwar die ganze Anlage, also das Schloss an sich und die Parkanlage drumherum. Es ist nach einem klassischen englischen Landschaftsparkprinzip angelegt, aber es sieht nicht wahnsinnig gepflegt aus, muss ich sagen, weil wenn du das so pflegen willst, dann, also dass es wirklich toll aussieht, dann geht da nochmal dasselbe Budget drauf wie fürs Haus selbst und das geht dann halt einfach nicht
mehr. Also ein bisschen Dornröschen-Style.
Ja, auch mir jetzt nicht ganz Dornröschen, aber
inzwischen. Was ich spannend finde, um Geld tapst man ja manchmal so rum, wie viel jetzt genau und auch um Kunst so. Wenn ich euch jetzt beide festnageln müsste, und das mache ich jetzt einfach mal, antwortet ihr mir bitte beide auf die folgende Frage. Was ist Kunst?
Ich denke, Kunst ist etwas, was du für dich behalten darfst und das etwas einmalig ist. Das ist ja zumindest Kunst für mich. Also ich habe auch eine kleinere Sammlung von ca. 80 Arbeiten. Und ich freue mich, auch diese einmalige Objekte, Gemälde, auch mal Zeichnungen für mich zu besitzen und diese anzusehen und zu wissen, dass es nur ich diesen Blick genießen darf in diesem Moment. Mhm. Oder auch eigentlich immer.
Das ist interessant, weil Minor als Künstler redet von Kunst als ein Vermögen. Ja, also er redet von Objekten und er redet von einem Vermögen und als Eigentum und nur ich und als exklusiv. So.
Mhm. Und ich du hast ein Museum.
Und genau, und ich als Kunsthistoriker, also für mich ist eben Kunst ein allgemeines Kulturgut von allgemeinem Wert, von hohem Wert. Ja? Und es geht dabei eben darum, es zu teilen. Also Kunst ist eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die mehr wert sind, je mehr es geteilt wird. Ja? Weil der Wert sich nur multipliziert. Also du kannst dich alleine über Kunst freuen und du kannst dich ganz bärig freuen. So, und jetzt stellst du noch 10 Leute daneben. Und die ganzen 10 Leute, die freuen sich alle genauso wie du. Ja, aber die Torte ist ja nicht weg, die ist immer noch da. So. Mhm. Ja, und jetzt im Vergleich.
Freude?
Ja, also Kunst macht eine Freude oder eine, also der inhärente Wert der Kunst, der intrinsische Wert der Kunst liegt ja darin, dass sie uns intellektuell und oder emotional stimuliert. Die macht etwas mit uns. Ja? Die hebt uns auf einen anderen Level. Die ist transzendent. Ja, etwas übersteigend von einer Seite zur anderen transzendere.
Und da fällt mir nur die Musik noch ein. Gibt es sonst noch etwas, was...
Na, die Literatur kann das auch machen, aber die Kunst
Natur,
ist ja...
Musik
und Literatur sind ja Kunst. Also für uns, wenn wir sagen Kunst, wenn der normale Mensch sagt Kunst, dann meint er, und wir beide im Besonderen, dann meint er die bildende Kunst. Ja? Aber es gibt ja auch noch die darstellenden Künste, also im Performing Arts. Und dann gibt es natürlich Literature. Literature ist eben ist natürlich auch eine Kunst, klar.
Also eine Platte kannst du alleine genießen, aber gleichzeitig können noch in der Zeit auch verschiedene Menschen auch eine Platte
genau, also du kannst...
Beim Gemälde ist es halt nicht der Fall. Also was ich damit meine, so, es gibt ja natürlich in der Kunst auch Stereografien eben, aber gerade ein Gemälde, und es hängt nur bei dir, also nicht, es ist irgendwie
genau.
Etwas Luxuriöses, sondern es ist etwas, was du in diesem Moment genießen kannst. Und die Musik Also sicherlich, es gibt möglicherweise einen Song von irgendeinem Sänger, den es nur einmal aufgenommen wurde und nicht mehr produziert.
Zum Beispiel. Ja, aber also den kannst du ja leicht reproduzieren und kannst ihn so abspielen, dass er sich immer gleich anhört, gleichzeitig an verschiedenen Orten auf der Welt für ein gigantisches Publikum. Das kannst du mit einem Kunstwerk so nicht, sondern mit dem Kunstwerk, da müssen sich Menschen in einem Raum zusammenfinden und dann stehen die alle vor dem Original. Ja, also das ist so, als würdest du ein Lied von Paul McCartney auf einer CD hören oder Paul McCartney steht vor dir und singt das Lied. So. Und das ist eben eine gewisse Exklusivität. Aber das Schöne ist, du kannst es teilen. Also du kannst Paul McCartney in dein Wohnzimmer hängen, also oder die Mona Lisa oder was auch immer, ja, aber wenn du halt genügend Durchlauf hast, Mona Lisa ist ein gutes Beispiel, da gibt's ja eben Durchlauf, ja, dann sehen das diese ganzen Menschen, die sehen alle dasselbe Bild, die sehen alle das Original und dann kannst du immer noch hingehen und kannst dir eine Postkarte kaufen oder eine Kaffeetasse oder einen Frühstücksteller mit der Mona Lisa drauf, da gehen wir dann ins Merchandising, ja, oder eben eine CD von der Aufnahme von Paul McCartney. Aber es ist eben nicht dasselbe wie das Original. Und darin liegt natürlich auch der Wert eines Kunstwerks in seiner Aura. Also da sind wir dann natürlich bei Adorno und was er über die Aura sagt. Ja.
Lasst uns da kurz bleiben, weil vielleicht sogar der Aura. Till, wenn du vor einer, von mir aus vor der Mona Lisa stehst oder vor einem Kunstwerk, das Minor dir jetzt zum ersten Mal zeigt. Mhm. Du bist ergriffen.
Ganz ist schöner Begriff, ja, genau, ja. Schönes Wort.
Wie würdest du es beschreiben? Was ist denn jetzt dieses, was dich auf die, du hast gesagt, das ne, bringt dich auf eine andere Ebene? Das,
genau.
Wie würdest du es genau beschreiben, was dann passiert, wenn wirklich dich ein Kunstwerk zutiefst berührt?
Ja. Also dieses Ergriffen und Berühren, das sagst du ja bereits, das hat etwas ganz Haptisches, etwas Einnehmendes. Ja? Also da wird eine Verbindung geschaffen. In dem Moment, wo irgendjemand dich greift, bist du mit dem verbunden. Ja? So auch mit dem Kunstwerk. Und bei der Qualität von Kunstwerken geht es eben ganz stark um die Konnektivität, also darum, wie sich das Kunstwerk mit dem Menschen verbindet. Und es gibt, wir kennen das alle, diese Illustrationen, Grafiken von Viren, die so kleine Antennen haben, die Viren, ja? Und dann kommt der Virus und krallt sich mit seiner Antenne die Zelle, ja, und mit den Rezeptoren und so weiter. Und dann befällt er die Zelle, er greift die Zelle, übernimmt die Zelle. So. Und das Problem mit den Viren ist, wenn die jetzt nur einen so einen kleinen Rezeptor haben, einen so einen kleinen Verbinder, dann kannst du die relativ leicht ausschalten. Aber die richtig gefährlichen Dinger, die haben ganz viele davon. Oder dieser Verbinder kann sich an die Zelle anpassen und so weiter. So. Und das ist genau dasselbe mit der Kunst. Eine gute Kunst hat ganz viele Verbindungspunkte. Sodass ich sag das jetzt nicht despektierlich, aber vom Müllmann bis zum Kunstexperten hat jeder etwas, was ihn daran fasziniert. Und zwar nicht nur innerhalb von einer Kultur, sondern wenn das wirklich gut ist, dann kann ich das einem Yanomami-Indianer aus dem Amazonas zeigen, der noch nie in seinem Leben ein Raphael-Gemälde gesehen hat. Und ich schwöre dir, du zeigst dem die Sixtinische Madonna, der hat noch nie in seinem Leben überhaupt ein Ölgemälde gesehen, geschweige denn Raphael. Und du zeigst ihm die Sixtinische Madonna und der Yanomami steht da vorne. Wow. Und er wird das schnallen. Der wird schnallen, worum es geht. Selbst wenn er die ganze christliche Geschichte nicht kennt. Ja? Und du nimmst jemanden aus Japan, die also auch nicht in der christlichen Geschichte sind. Und die sagen auch, wow. Und als ich das erste Mal als Kunsthistoriker mit 36 Jahren oder was in Dresden vor der Sixtinischen Madonna stand, dann ich habe was geheult. Ja. Also es war so gut. Und ich habe mir gedacht, boah, wieso bist du da nicht früher hingegangen? Ja. Also es ist etwas ganz Ergreifendes. Und natürlich weißt du, die ist da. Aber dass die so gut ist, das musst du halt fühlen, wenn du da bist. Und es gibt einen sehr schönen Begriff im Englischen, der heißt Aesthetic Arrest. Und Ästhetikos sind die Sinne. Also es geht um sinnliche Wahrnehmung mit den Sinnen, mit den Augen. Visual Art, darstellende Kunst, bildende Kunst hier. Ja, so, also du nimmst sinnlich etwas wahr und arrest bedeutet anhalten, arrêter im Französischen, festnehmen im Deutschen, so, und faszinieren, fesseln, ja, also das Wort fascis, das ist das
Bindende. Wie gebannt auch vielleicht.
Ja, genau, und das würde ich jetzt einfach mal, ich hoffe, das ist nicht zu sexistisch, damit vergleichen, das passiert Frauen sicher auch, also du läufst durch die Stadt und du läufst an 100 Frauen vorbei. Und dann läuft eine Frau an dir vorbei und du siehst, dann kriegst du große Augen und drehst den Kopf und you're stopping in your tracks. Also du hörst auf zu laufen, um noch ein paar Sekunden länger diese schöne Frau zu sehen. Ja? Und du weißt genau, oh, da ist so eine Connection da, die würdest du eigentlich gerne besser kennenlernen. Gut, und dann läuft sie eben weiter und so ist das Leben. Aber mit der Kunst geht das dann halt. Und so funktioniert das mit der Kunst. Also die muss dich auf einem ganz spontanen Level berühren. Dich persönlich, nicht jemand anderen. Und es gibt so viel gute Kunst, dass ich das eben auch den Sammlern sage. Ihr müsst nicht mit den Ohren kaufen, sondern ihr müsst mit den Augen kaufen und mit dem Herzen. Also nur weil jetzt der Nachbar irgendwie einen Jeff Koons hat, braucht ihr nicht auch unbedingt einen Jeff Koons, wenn euch das nicht wirklich anspricht. Es gibt andere gute Sachen, die genauso gut sind und die euch aber gefallen.
Das ist interessant, Till. Du sagst, dich soll die Kunst ansprechen und trotzdem hast du ja eben diese kulturellen Vergleiche gemacht, dass ein Raphael-Gemälde auch bei anderen Menschen so vermutlich in deinen Augen diese Wirksamkeit hätte. Mhm. Das heißt, nicht allen gefällt alles, aber es gibt schon einen Konsens darüber, was gute Kunst in Anführungszeichen
ist. Genau, es gibt einen Konsens. Und wenn ich sage, dir muss es gefallen, dann geht es nicht nur darum, ums Angucken, sondern dann geht es ums Kaufen. Da geht es dann also um einen Exchange. Ich gebe etwas auf dafür, dass ich etwas anderes bekomme. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich ein Ticket kaufe, um mir die Mona Lisa anzugucken.
Mhm. Ja? So, dann wurde ja letztens das Magritte L'Empire des Lumières für ungefähr 121 Millionen Dollar verkauft. Ist es dann so, würdet ihr beide sagen, ja, das macht ja Sinn, das ist total klar, dass da so viel Geld für bezahlt wird? Also ich meine, Mino, bei dir müssen wir direkt angehen, wie können wir auch ganz persönlich bei dir werden, wie machst du deine Preise? Wie bepreist man denn das, wo du dein Herzblut reinsteckst, deine Zeit, das Geld für die Materialien, vermutlich alles, was du hast?
Da gibt es einen Faktor und nach dem Faktor geht man voran und auch die Galerie entscheidet auch. Man misst es aus, wie die Länge, die Höhe und mal Faktor. Mhm. Jetzt beim Gemälde.
Das klingt sehr nüchtern. So ist es also. Also es gibt einfach ganz klare Regeln. So ist es auch nicht, oder? Im Kunstmarkt. So ganz klar.
So werden die Preise an sich auch erstmal gemacht. Wenn ich jetzt einmal so eine Serie aus 30 Arbeiten hergestellt habe, dann gibt es ziemlich oft drei, vier, vielleicht nur eine manchmal, die ich eigentlich ungern verkaufen möchte und die sind dann auch teurer. Das ist dann für mich einfach wichtiger und dann hebe ich den Preis.
Okay, also was dir persönlich wichtiger ist, da sagst du, das geht nicht für einen bestimmten Preis raus, das muss schon Mehrwert sein. Wie fühlt sich das für dich an? Oh mein Gott, mein Wert hat sich gesteigert, aber das habe gar nicht ich bestimmt, sondern der Markt oder die Menschen, die mich jetzt so toll finden. Also wie ist das für dich als Künstler? Und dann auch gerne, Till, deine Meinung dazu. Wie passiert sowas?
Also ich kann es ganz einfach erklären. Es ist so, das hat auch was mit dem Faktor zu tun. Also die Bilder von Picasso, als der jung war, die haben ja nicht gleich Millionen gekostet, sondern das war eben ein Künstler am Anfang seiner Karriere. Das ist wie ein neues Unternehmen. Also wenn du da Aktien kaufst, das ist ein großes Risiko. Und das drückt sich aus im Preis. Ja, also das kriegst du, da kriegst du die Aktien für relativ wenig Geld. Und wenn du natürlich eine Blue-Chip-Aktie hast, Apple, Tesla, was auch immer, ja, dann sind die Aktien eben teurer. So. Und das liegt eben daran, dass diese Firma oder dieser Künstler schon bewiesen hat, der kann sich im Markt halten. Ja? Also the test of time und aber auch das kritische Feedback, was der bekommt. Also mit anderen Worten, es gibt Experten, die sagen, der ist wirklich gut, den gucke ich mir an. Und das kann Kunstkritiker sein, das kann ein Galerist sein oder ein Museum sein, das kann aber auch ein berühmter Sammler sein, wo alle Leute sagen, boah, also der Richter, der hat so eine Nase, ja, das, was der kauft, das kaufe ich einfach auch, ja. Also so wie das die Leute auch mit Warren Buffett oder mit George Soros machen, dass sie sagen, boah, ich habe mir eben parallel ein Buffett-Portfolio angelegt. Und klar, kannst du machen, ist für Aktien auch total cool. Aber für Kunst ist es halt ein bisschen doof, wenn du, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du halt Kunst nur mit den Ohren kaufst und nur auf Wertsteigerung kaufst, dann kriegst du nicht, was du halt bei Aktien nicht hast, diesen schönen Mehrwert von der Kunst. Denn wenn ich mir jetzt meine Tesla-Anteilsscheile an die Wand hänge, also die sind ja meistens nicht wirklich ausgedruckt, aber prinzipiell gibt es noch ausgedruckte Aktien und manchmal sind die sogar künstlerisch wertvoll mit schönen Gravuren drauf und so weiter, dann hast du halt Anteilsscheine an der Wand hängen. So, deine Freunde kommen zu Besuch, sind alles Menschen in einer ähnlichen sozialen Schicht, ja, und gerade läuft es aber nicht so wahnsinnig gut für Tesla zum Beispiel. Ja? Und dann sagt dein Freund Joe, oh Mensch, du Till, das hätte ich aber sagen können, dass Tesla nicht so gut läuft. Das tut mir jetzt aber echt total leid, dass du hier die ganze Wand mit Tesla-Scheinen tapeziert hast. So, und dann stehst du da wie der Depp. Und vielleicht gibt es da nochmal einen Turnaround und dann gehst du zurück zu Joe und sagst, weißt du, also war doch nicht so übel, meine Tesla-Scheine. So, aber du hast da keinen Mehrwert von. Also wenn du die Dinge anguckst, dann hast du wahrscheinlich keinen ästhetischen Genuss. Und wenn ich aber ein Bild angucke, dann gibt es eben diesen Effekt der Transzendenz, dass mir das Bild was sagt, dass mich das stimuliert, dass ich vielleicht auch eine Frage zu dem Bild habe und dass mich das zum Nachdenken bringt. Und das freut mich dann. So. Und das ist eben dieser persönliche Mehrwert. Und so erklärt sich dann auch der Wert. Und wenn es dann, das ist das, was du vorhin gesagt hast mit dem Konsensus, also dass eben viele Leute sagen, jawohl, der ist gut und der geht in die Kunstgeschichte ein, deshalb sind wir als Museen sogenannte Gatekeeper, als Kunstkritiker oder als Kunsthistoriker, als Kritiker weniger, als Kritiker sind wir Beschleuniger, aber als Historiker sind wir Gatekeeper, denn das, was wir aufschreiben, wird Geschichte. Ja, und das, was wir ins Museum bringen, wird Geschichte. Denn das Museum hat ja zwei Aufgaben. Das Museum hat als erste Aufgabe das zugänglich machen und als zweite Aufgabe das Preserving, also das Konservieren, das Aufbewahren für die Nachwelt.
Ja. Und da kommen wir. Du durfte ich mal MoMA hinter die Kulissen schauen. Das ist ja auch wieder Wahnsinn,
natürlich, was dahinter ja. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, dieses zugänglich machen einerseits und das Aufbewahren andererseits, das kostet richtig Geld. Warum? Das braucht Raum und Zeit und Arbeitskraft und Expertise. Und ja, das ist nicht einfach eine Schuhschachtel, die irgendwo hinten links im Schrank steht.
Das erklärt aber immer noch nicht die 121 Millionen Dollar, oder? Die
Millionen erklären sich ganz einfach dadurch, dass du also erstens gibt es Vergleichspreise, ja? Baust du auf und dann sagst du, okay, René Magritte, was kostet so ein Magritte in der Größe? So, dann bist du erstmal in irgendeiner Größenordnung. Die besonderen Bilder kosten dann halt nochmal eine Runde mehr. Ja, also L'Empire des Lumières, da gibt es auch 3 oder 4 Stück von, genauso wie vom Schrei von Edvard Munch gibt es auch verschiedene Versionen, aber das sind halt ikonische Bilder. Also das steht an sich schon als so wie die Sixtinische Madonna, vielleicht nicht auf demselben Level, aber es ist ein ikonisches Bild. Jeder erkennt das wieder. Ja? Und jeder weiß, aha, das ist genau das, die Friedenstaube von Picasso, das wäre so ein Bild zum Beispiel. Ja? Mhm. Und diese ikonischen Sachen haben natürlich dann einen höheren Wert. Ja? Und es sind eben auch symbolische Preise, also die sogenannte Labor Cost Theory. Für die meiste Kunst fällt die weg. Also für die Sachen, die Minor macht, da ist die Labor Cost Theory tatsächlich noch, also da hat die noch irgendwie einen Ansatzpunkt. Materialien sind teuer und so weiter. Dann haust du auch mal daneben, wenn es mit der Temperatur nicht so ganz stimmt. Und dann kannst du von vorne anfangen und die Materialien waren gerade für die Katz und so weiter. Ja, es gibt Kunst, da spielt Labor Cost Theory eine Rolle. Aber ansonsten sind es symbolische Preise. Und da gibt es eben also Leute wie William Graham 1989, Pricing the Priceless, und Olaf Welthuis 2007 oder 9 oder so, hat er ein Buch geschrieben, Talking Prices, und dann meine eigene Dissertation von 2012. Das sind so die drei Sachen, die man zu dem Thema lesen sollte, wenn man sich da ein bisschen einfuchsen will, wie kommen Werte markttechnisch und kunsthistorisch zustande. Das war ja genau mein Thema, dass ich sage, dass Preis immer auch etwas mit Qualität zu tun hat. Sagen wir mal, das ist ein Dreivierteljahrhundert alt. Das war damals schon berühmt. So, und davon gibt's, wie gesagt, vielleicht 3 Stück in unterschiedlichen Versionen. Dass da überhaupt mal eins auf den Markt kommt, ist ja selten.
Kann man das dann unterscheiden? Also zum einen gibt's das Kunstwerk, das fasziniert, das uns ja verändert, und dann gibt's eben den Marktwert. Denn wenn man sich jetzt mal, Minor, wenn man sich mal anschaut, deine ersten Werke, die du nicht verkaufst, sind ja genauso Kunst doch wie heute die Kunstwerke, die du verkaufst.
Genau. Und
davon finanziell lebst.
Ja. Darf ich dazu kurz was sagen, weil das passt ganz gut. Also deine Frage, die du stellst, ist eine der Hauptfragen, die ich in meiner Dissertation auch schön beantwortet habe. Da gibt es das sogenannte QVP-Paradigm. Das ist also ein Begriff, den ich geprägt habe. Quality, Value, Price. Und die Begriffe Qualität, Wert und Preis sind eben nicht gleich, sondern mit guter Trendschärfe zu differenzieren. Und wenn man das macht, dann kommt die Frage, die du eben gestellt hast, nicht mehr auf. Ja? Also, ich mache das mal ganz kurz. Qualität ist die inhärente Qualität des Kunstwerks. Das ist entweder gut oder es ist nicht gut. Und dann gibt es so verschiedene Levels, aber wir reden mal davon, dass wir uns sowieso nur mit guter Kunst beschäftigen, weil der Rest ist unsere Zeit nicht wert. Und da kommen wir jetzt gleich zum Wert, ja. Und dass wir innerhalb dieser guten Kunst dann den Luxus haben, nochmal differenzieren zu können. Aha, okay, also das ist jetzt wirklich, boah, das ist gute Kunst, nice, ja. So. Und das hängt nur vom Kunstwerk ab. Und jetzt kommt Wert. Wert kann sich ändern. Denn Wert bedeutet, das ist das Urteil, was von außen dem Kunstwerk beigefügt wird. Ja? Eine Bewertung. Und kommt also von außen, ist nicht im Kunstwerk selbst, so wie die Qualität, die ist im Kunstwerk selbst. Und die Bewertung, die kann sich ändern. Also jeder kann das unterschiedlich bewerten. Und auch zu anderen Zeiten. Also es gab Zeiten, da war Gustave Moreau ganz toll, und dann gab es Zeiten, da hat man den wieder total vergessen, und dann haben sie eine Museumsausstellung mit ihm gemacht und auf einmal kostete Gustave Moreau wieder Millionen. So. Oder Clifford.
Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass Minor, dass du auch Unternehmer sein musst als Künstler. Das heißt, man muss sich schon auch positionieren, man muss sich zeigen. Wie viel, jetzt bist du zum Beispiel gerade in Berlin und nicht in deinem Studio vermutlich, und ne, du kannst ja nicht gleichzeitig mit mir diese Aufnahme machen, mit uns die Aufnahme machen und gleichzeitig an deiner Kunst arbeiten. Das heißt, wie viel prozentual würdest du sagen, arbeitest du am Netzwerken, am Gesehenwerden, am ja, Unternehmer sein?
Von der ganzen Leistung.
Von der Zeit her vielleicht.
Es ist je nachdem. Also an sich, wenn man jetzt an eine große Serie arbeitet, das zieht sich manchmal Monate, dann ist es eigentlich weniger. Also was die Bürokratie betrifft, so im Großen und Ganzen würde ich jetzt mal sagen 50-50 an sich.
Ah, Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet.
Denkt man gar nicht, ne?
Wenn man aber vertieft ist, dann, also das ist halt eben, wir sind einerseits, ja, Management hin und her, aber die Arbeit muss funktionieren und das kann schon sein, dass der Künstler sich mal vertieft im Studio verkriecht und dann hörst du halt eben von nichts mehr.
Dann postest du auch nicht auf Insta, da bist du ja ziemlich aktiv.
Ja, auch nicht immer.
Gehört ja auch dazu, oder? Zum Unternehmertum.
Ja. Wenn man aber wirklich vertieft ist, dann konzentriert man sich auf die Arbeit. Mhm. Also das lenkt vieles ab, auch private Dinge lenken ab. Und dann sitzt man im Studio und zieht man es durch. Ja.
Ist Kunst Luxus?
Kunst ist kein Luxus. Kunst ist Notwendigkeit. Vielleicht nicht zum täglichen Überleben notwendig für den Betrachter, aber sicherlich für Künstler. Also Gerhard Richter zum Beispiel hat mal gesagt, das Malen ist ganz und gar notwendig oder zum Überleben ganz und gar notwendig. Ich habe es nicht genau im Kopf. Und Kandinsky hat eben auch gesagt, dass Kunst aus innerer Notwendigkeit heraus passiert wird. Und die guten Künstler, die machen Kunst, weil sie sonst gar nicht anders können. Die verrecken, wenn sie keine Kunst machen. Die würden aus dem Fenster.
Jetzt hast du für Minor geantwortet. Du bist ja kein Künstler, du bist ja Sammler. Du bist
kann dir das sagen, weil ich mit so vielen Künstlern gearbeitet habe, dass.
Also für die Künstler würdest du sagen, ist die Antwort definitiv nein. Kunst ist kein Luxus. Wie ist es jetzt als Sammler?
Für den Sammler natürlich, also Luxus ist ja so definiert, ja, dass, also Luxus kommt aus dem lateinischen Lucus und bedeutet also eine übergroße Fruchtbarkeit, bedeutet aber auch Verschwendung. So, Verschwendung ist ja noch ein Level extra von, also es gibt notwendig und auf der anderen Seite ist brauchst du nicht. So, und wenn du wirklich gar nicht brauchst, dann hast du Verschwendung und dann kannst du dir diese Verschwendung leisten. So, und dann gibt es noch materiellen und immateriellen Luxus und wo man sich jetzt gerade bei Kunst kann man sagen, das ist eigentlich beides, das ist materieller und immaterieller Luxus. Andererseits, also bei den Sachen von Minor, die wirklich so aufwendig gemacht sind oder einer Bronzeskulptur, kann man natürlich auch von materiellem Luxus sprechen. Ansonsten bei einem stinknormalen Ölbild auf Leinwand, okay, Ölfarbe ist schweineteuer, aber trotzdem, also so wahnsinnig viel Geld geht da fürs Machen nicht drauf. Ja? Also es ist nicht wie bei einer Uhr zum Beispiel. Ja? Das ist nochmal was anderes. Mhm.
Darüber reden wir gleich noch, die Uhren. Aber jetzt trotzdem, wenn ich jetzt mir ein Kunstwerk kaufe, dann ist es ja, vielleicht fühle ich innerlich die Notwendigkeit, aber notwendig, es zu kaufen, ist es nicht. Also meine Wand schafft es auch ohne das Kunstwerk zu Hause.
Ja, es geht ja nicht um deine Wand, es geht um dich.
Also innerlich ist es also notwendig, das heißt...
Du willst dieses Kunstwerk unbedingt, da ist ein Haben-Wollen-Ding. Du bist bereit, ein Opfer zu bringen, um dieses Kunstwerk zu haben. Machen übrigens viele Sammler, dass sie sagen, du, ich kann mir das nicht leisten, also können wir eine Ratenzahlung machen. Und die Künstler...
Aber ist es dann also kein Luxus, weil ich danach so mich so sehne, weil ich es brauche? Oder ist es gerade deshalb Luxus?
Ja, weil du dich so verliebt hast in dieses Kunstwerk, dass es wird ein Teil von dir.
Aber wenn ich die Vintage Chanel Tasche will.
Ja.
Die ja.
Das ist ja nur
ein Vintage Chanel Tasche.
Genau. Dann hast du, also, ich meine, wenn deine emotionale Beziehung zu einer Vintage Chanel Tasche so groß ist wie zu einem Bild, also ich date dich dann nicht, ja? Ich bin sowieso verheiratet.
Ich beschäftige mich eher mit sowas Oberflächlicherem, würdest du dann vermutlich sagen, und nicht mit der Tiefe eines Kunstwerks.
Ganz genau.
Aber
weil zeig mir mal die Transzendenz in der Chanel-Handtasche.
Mich interessiert gerade der Luxus wirklich. Wann ist es Luxus und wann nicht? In euren Augen.
Es ist nie Luxus. Kunst ist nie Luxus. Ist
nie Luxus. Es ist, okay, dabei bleiben wir. Nein, Luxus. Die Antwort ist also nein. Minor, gehst du mit? Ist die Antwort nein? Ist Kunst Luxus?
Ich hätte schon gerne mal einen großen Picasso mal. Also das wäre schon Luxus für mich, ja, den zu haben. Das wäre schon auf jeden Fall ein Luxusempfinden. Vielleicht ist Luxus ein Empfinden, ich weiß es nicht.
Das Nicht-Brauchen eben. Also du weißt, du überlebst auch ohne den großen Picasso. Aber wenn du einen hättest, dann wäre es schon ziemlich geil. Geht mir so für einen Magritte oder einen Georgia O'Keeffe oder einen schönen Gerhard Richter oder so. Hätte ich das gerne? Ja. Kann ich mir das leisten? I'm sorry. So. Und aber trotzdem, wenn ich es hätte und wenn ich es mir leisten könnte, dann wäre es mir kein Luxus, sondern eine Herzensangelegenheit. Und es wäre eine Herzensangelegenheit, für die ich bereit gewesen wäre oder bin, in dem Fall, wenn das Ding bei mir an der Wand hängt, 50 Millionen hinzulegen. So, und dann musst du dir überlegen, was kannst du sonst mit 50 Millionen tun, ja?
Ich habe das Gefühl, Luxus ist einfach wirklich nur ein Empfinden. Und es hat auch keine Grenzen. Denn wenn man jetzt schon von einer Uhr spricht, man fängt bei einer günstigeren Rolex an und hört vielleicht irgendwo auf, wo du dir das überhaupt nicht leisten kannst. Also beziehungsweise wofür du dann vielleicht nochmal 10 Jahre brauchst, um dir das leisten zu können.
Oder irgendwas, was komplett out of reach ist. Also
genau,
es gibt ja Uhren auf Auktion, die gehen für 10 Millionen oder was.
Ja.
Aber also, nichts im Vergleich zu Kunst.
Also, aber auch bei der Kunst, wenn man Sammler ist und es gibt irgendwie Momente, du kämpfst und kämpfst und kannst dir irgendein Kunstwerk leisten. Genießt das auch, aber dann geht's dann nochmal drüber. Und dann willst du nochmal was anderes. Und das ist deswegen, ich denke, Luxus ist ein Empfinden.
Also
weil es nie aufhört.
Ja, mit anderen Worten. Ich kriege, und das ist ja das Schöne an der Geschichte. Also wenn ich vor einem Bild von Minor sitze, besonders muss ich sagen, also das ist jetzt ein Bild, aber ich bin ja ein besonderer Fan von seinen Flockbildern und von seinen Schaumstoffskulpturen, die er leider gar nicht mehr so macht. Aber ne, deshalb muss man halt auch als Sammler hingucken, dass man die Dinger kriegt, bevor sie weg sind, ja? Weil dann macht der Künstler die halt nicht mehr und sagt, also sorry, du, ich bin jetzt künstlerisch schon ganz weit, ich bin völlig an einer völlig anderen Serie und nein, ich mache dir jetzt keine Schaumstoffskulptur, auch wenn du die gerne hättest, tut mir leid, so. Und dann werden die Dinge halt rar. Und dann musst du halt gucken, aha, hat vielleicht irgendein anderer Sammler so eine Schaumstoffskulptur und kann ich das vielleicht von ihm kaufen oder ist irgendwo ein Händler da, der noch eine rumliegen hat? So. Und schon zahlst du mehr Geld. Aber wie gesagt, wenn ich also vor dem Minor stehe, dann gibt mir das genauso eine Freude, wie wenn ich vor dem Georgia O'Keeffe stehe. Und der Minor hat mich einen Bruchteil von dem Georgia O'Keeffe gekostet. Also die Georgia O'Keeffe kann ich mir niemals leisten. Ja? Den Minor konnte ich mir leisten. Yay. Und trotzdem gibt es mir dieselbe Freude. So, und deine Uhr.
Das hast du eben erklärt, weil es Unterschiede gibt auch. In der Qualität, im Wert.
Ja. Und deine Uhr, also die Patek Philippe Grand Complication für 1,2 Millionen, hatte ich neulich eine in der Hand, habe ich gedacht, wow, sah ganz bescheiden aus. Und die zeigt auch nur die Zeit. Also die zeigt noch ein paar mehr Sachen als die Zeit. Aber im Prinzip zeigt sie auch nur die Zeit. Genauso, also dafür bräuchte ich das gar nicht. Die Uhr auf meinem iPhone zeigt auch die Zeit. Und zwar genauer als die...
Als für alle, die wir jetzt mitnehmen müssen, wir reden jetzt über Uhren, weil Till, du bist ja unser ursprünglicher Hauptgast gewesen. Minor, du kamst zum Glück als Überraschung mit dazu. Aber zur Erklärung, Till, du bist nicht nur Sammler, wenn es um Kunstwerke geht, sondern du bist auch Uhrensammler, ja?
Auf wesentlich kleinerem Level.
Warum bist du denn von Uhren ebenso fasziniert wie von der Kunst?
Also ich bin von Uhren fasziniert, weil Uhren auf kleinstem Raum eine ästhetische Komponente haben. Also die haben ein Design, die sehen irgendwie aus. Ja? Das Design hängt dann aber noch zusammen mit einer Funktion. Denn die müssen ja etwas anzeigen und das muss ablesbar sein. Und die Frage ist, wie gut ist das ablesbar? Ja? Und wie genau wird es angezeigt? Und dann ist da natürlich das ganze Engineering dahinter, weil so eine Uhr zu bauen, das braucht ganz schön viel Hirnschmalz. Ja? Und dann hast du die ganze, also auch im Engineering, nicht fürs Hirnschmalz, sondern die Fingerfertigkeit. Also es gibt Leute, die machen nichts als von Hand Uhrenzeiger auszuschneiden und zu feilen. Ja? Es ist also ein Ausbildungsberuf in Frankreich, ist der Uhrenzeigerbauer. Und da steckt also dieses Handwerk, ist ja auch ein Können. Und unser Begriff Kunst, wo Kunst noch von Können kommt, kommt ja aus dem lateinischen Achs, was wiederum eigentlich die Begriffsdefinition vom griechischen Techne war, wo unser Wort Technik herkommt. Und das griechische Techne bedeutet eine Fertigkeit, einen Skill, wie man im Englischen sagen würde. Also etwas, was du kannst. So. Und das Wort Artisan, ja, der Handwerker, artisanal, handwerklich, kommt genau von Achs, Artis. Ja, und das hast du in Uhren zu einem sehr hohen Level. Wenn du da so eine kleine, feine Sonnengioche drauf hast oder eine Perlage und anglierte Kanten und dann hast du natürlich ästhetische Geschichten, also welche Ziffern verwendest du und dann hast du luxuriöse Geschichten. Also lege ich meine Rubin-Chatons in eine Goldfassung ein und solche Geschichten, die aber auch eine funktionale Seite haben, weil ich nehme den Rubin als Lagerstein, weil der Rubin ist super hart und je härter das ist, desto feiner lässt sich das polieren. Und je besser es poliert ist, desto weniger Reibung habe ich. Je weniger Reibung ich habe, desto besser läuft meine Uhr. So. Und wenn ich jetzt den Rubin auch noch in Gold einfasse, dann sitzt der halt wirklich bombensicher und bewegt sich nicht mehr. Und außerdem sieht es ziemlich scharf aus, wenn du da also so eine Stahlplatine hast oder eine vernickelte Messingplatine und dann hast du da die goldenen Ringe um die Rubine rum. Das ist schon nice. Also es ist auch ein ästhetisches Ding, ja.
Aber ganz anders erzählst du darüber. Also Mino, du hast ja schon uns beschrieben, teilweise arbeitest du monatelang dann an einer Serie und trotzdem, Till, als du über seine Kunst geredet hast, ging es ja vielmehr um dieses innere Empfinden. Genau. Jetzt hast du uns ganz anders von Uhren erzählt. Mhm. Dieses Handwerk, die Materialien, die Geschichte auch dahinter.
Ja, genau, die Geschichte, das hast du ganz stark kondensiert in so einer Uhr und deshalb macht mich das so an. Weil das also dieses ganze menschliche Ding, also bei Kunst ist ja auch der menschliche Faktor. Kunst ist ja das, was uns als Menschen letztendlich von Tieren unterscheidet. Also alles andere, soziale Systeme, Kommunikation, Sprache, Toolbuilding und so weiter, findest du alles auf unterschiedlichem Level bei unterschiedlichen Tieren. Das waren früher in der Anthropologie und Zoologie Sachen, die den Menschen vom Tier unterschieden haben, bis man dann rausgefunden hat, oh Scheiße, das können die auch. So. Und das Einzige, was die Tiere eben nicht haben, ist eine Kunst in unserem Sinne. Also mit der Transzendenz und so weiter. Ja? Vielleicht haben die Tiere das und wir schnallen es aber nicht, weil ihre Kunst irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Aber, ja.
Lass uns mal alle die Handgelenke hier mal zeigen, alle, die jetzt zuschauen im Video. Ich habe keine Uhr an.
Super.
Oh. Ja, zeig mal wieder. Du hast eine an. Till? Ja, jetzt. Mhm. Till, du als zwei. Du hast ein Zwei.
Ja, weil ich ja gerade beim Uhrmacher war, weil die hier nicht so, also diese hier hatte einen Datumsdrücker, der nicht
was
so.
Was ist das für eine?
Das ist eine
Zenit. Und warum hast du die angelegt?
Also das ist eine Zenit und die trage ich jetzt schon, also die ist relativ, also die ist nicht neu, die habe ich gebraucht gekauft und die ist, die habe ich jetzt seit, keine Ahnung, 2-3 Monaten oder so. Und die trage ich sehr gerne und ich halte die mal so ein bisschen in die Kamera, damit man das sehen kann. Kann man das sehen?
Wie viel müsste ich dafür ausgeben ungefähr?
Boah, das kommt drauf an, wie du die kriegst. Aber sagen wir mal 3.000 um den Dreh. Mhm. So, und das ist eine Uhr aus den 90er Jahren und hat ein ganz besonderes Uhrwerk, was man innen auch sehen kann. Ja, siehst du das? Man sieht sogar, wie sich das so ein bisschen bewegt. Dann sieht man hier den Automatikrotor, der das Ding aufzieht. Ja, also musst die nicht von Hand aufziehen, das macht die von selbst, weil du bewegst ja den Arm und dann pendelt der Rotor.
Ja.
Hat eine Mondphase, hat eine Stoppuhr dran, also kannst da draufdrücken und dann geht so ein Zeiger los und der stoppt dann die Zeit. Das ist also eine ziemlich komplizierte Komplikation, so nennt man das bei Uhren. Ja, also jedes Feature einer Uhr nennt man Komplikation. Und das ist eine Uhr, wo ich in den 90er Jahren als junger Mann, 20 oder was, da war das Ding, weil außerdem hat die 36.000 Schwingungen und ist also ein sehr spezielles Uhrwerk. Konnte ich mir absolut nicht leisten. Und jetzt hat also mein...
So, und jetzt ist ja Mino bei dir zu Besuch gerade in Berlin. Hm? Und trotzdem bist du heute noch zu deinem Uhrengeschäft des Vertrauens gelaufen, weil da irgendwas nicht in Ordnung war. Und hast jetzt einfach eine zweite Uhr am Handgelenk, weil du da eben ein bisschen zugegriffen hast?
Genau.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das war also super spontan. Robin Ginter heißt der Juwelier in Frohnau. Und der hatte also gerade eine Sammlung reinbekommen von, keine Ahnung, 40 Uhren. Die waren da alle so in einer Mappe wie ein Kunstportfolio. Ja, wirklich wie ein Kunstportfolio. Hast du so eine Mappe und da stecken lauter Uhren drin. Und die Mappe lag eben auf seinem Arbeitstisch. Und dann gucke ich da so drüber und denke, oh, die ist aber auch schön. Ja? Und dann gucke ich die an und ich konnte erstmal gar nicht lesen, was das für eine Marke ist. Halt die meiner Frau vor die Augen, weil die hat bessere Augen als ich. Also ich hatte keine Lesebrille dabei. Dann sagt sie, ja, so und so. Ich sage, ah ja, das ist ja gar nicht schlecht und so. Ja. Naja, und in der Zwischenzeit verliebe ich mich also in diese Uhr. Und dann sage ich, Robin, ich sag, was hat das mit der Uhr auf sich? Naja, sagt er, es ist halt eine Milus aus den wahrscheinlich 60er Jahren. Und ich sag, nice. Ich sag, was rufen die dafür auf? Und dann sagt er, ja, so und so, aber auch nur, weil sie aus Weißgold ist. Ich sag, oha. Ja.
Also mehr als 3.000?
Nein, viel weniger. 1.000.
Also ein Schnäppchen heute am Freitagmorgen, wo wir aufnehmen.
So, und ich zeig die mal.
Ja.
Kann man das sehen? Also die Zeit stimmt nicht, die da drauf ist, weil ne, ich habe sie noch nicht mal mehr gestellt. Hinten
wir verwirren alle. Wir können nie genau, keiner kann nachvollziehen, wann wir genau aufnehmen.
Ja, aber also hinten sieht sie, also beide Uhren haben jetzt auch eine unterschiedliche Zeit gezeigt, wenn das einer. Ja? Sie ist ganz flach. Sie hat keinen Glasboden. Sie hat einen Springdeckel hinten drauf. Es ist eine einfache Drei-Zeiger-Uhr mit Datum und Sekunde.
Ich muss ganz kurz noch mal schauen, was sich da bei dir verändert hat. Du hast dich verliebt in die Uhr, hast sie eben gekauft, jetzt hast du sie im Handgelenk und sie uns stolz präsentiert. Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Wie war das, als du mit deiner Frau aus dem Laden raus bist und dann hattest du diese zweite Uhr am Handgelenk? Wie hast du dich gefühlt?
War auch nicht anders als vorher, aber ich habe mich gefreut halt. Es ist eine schöne Edition for the Collection, ein schöner Zugang zur Sammlung. Und ich hatte eben noch keine weiß-goldene Uhr und jetzt habe ich sehr, sehr günstig, also der reine Goldwert von dem Ding sind schon 1.000 Euro. Und jetzt habe ich also sehr günstig noch eine schöne Uhr gekauft, die baugleich mit einer Omega Deville ist aus derselben Zeit und steht halt eine andere Marke drauf, aber ja. Und es ist eine tolle Form, es ist eine sogenannte Tourneau-Form. Rechteckige Uhren stehen mir leider gar nicht, kann ich nicht tragen.
Dass du wahnsinnig leidenschaftlich bei dem Thema bist, das glaube ich, merkt jede und jeder gerade. Wenn Kunst jetzt kein Luxus ist, inwiefern sind es für dich, Till, Uhren denn? Inwiefern
Uhren sind totaler Luxus. Das ist totaler Luxus. Ich bräuchte ja eigentlich, kann ich ja, guck mal, ich sitze also ganz viel vorm Computer. Ich habe mein Handy quasi immer am Mann. Und wenn ich jetzt wissen will, wie viel Uhr es ist, dann gucke ich aufs Handy oder gucke auf den Computer. Oder ich gucke bei einem anderen Menschen ganz diskret mal auf die Armbanduhr, dann weiß ich das auch. Und sobald ich mich ins Auto setze, ist da auch wieder eine Uhr. Und wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, muss ich mich auch noch ein bisschen umgucken und dann ist eine Uhr da. So, also eine Uhr ist für mich im Alltag eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit. Weil die Zeitanzeige, die ist ja überall verfügbar. So, wenn ich jetzt Profitaucher bin und ich muss gucken, wie lange ich schon unten bin und berechnen, wie lange ich noch Luft in der Flasche habe, dann ist eine Uhr natürlich eine Notwendigkeit und die muss auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Also mit dem Wecker hier gehst du jetzt nicht tauchen, da fällst du nicht mal mehr in die Badewanne, dann ist sie futsch. Ja? So.
Könnte man das mit der Kunst nicht genauso sagen? Ich kann ja auch jeden Tag ins Museum gehen und mir Kunst anschauen. Ich muss sie nicht zu Hause haben. So kann ich genauso gut bei jemandem anders auf die Uhr schauen oder aufs Handy.
Also kannst du machen, ist aber natürlich nicht dasselbe Gefühl. Und das ist das, wovon Mino vorhin gesprochen hat. Wenn mir das Ding gehört, habe ich da eine viel engere Verbindung dazu. Aber die Zeit gehört mir ja nicht. Die kann mir gar nicht gehören. Also einerseits ja, andererseits nein. Da können wir jetzt trefflich drüber philosophieren. Aber ne, so die Zeit, das ist ein Ding, wo wir alle drin schwimmen.
Ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied.
Komm her, Sola. Komm her.
Ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied tatsächlich zu wissen, wie ist das Gefühl, wenn du das Geschäft verlassen hast, zu dem, wie ist das Gefühl, wie bei der Kunst, wie ich auch erzählt habe, man sitzt so da und guckt sich die Wand an, genießt die Einzelnen. Also ich habe zwei Petersburger Hängungen sozusagen, die ich immer wieder mal so ansehe. Und hier bei der Uhr, da habe ich mir auch direkt auch gedacht, wenn du die Schublade öffnest und vergleichst dann diese Uhr mit den anderen und legst die auch an den Platz, wo die dann liegen und kannst sie dann gemeinsam mit den anderen zusammen auch vergleichen. Ich glaube, das ist schon ein ganz anderes Gefühl, wie aus dem Geschäft
rausgehen. Ja, natürlich. Also, darum geht's auch als Sammler, dass du dann zum Beispiel sagst, also mit dieser Uhr, einen Chronographen hatte ich schon, aber ich hatte keinen Chronographen, der mechanisch die 10...
Weißgold.
Ja, naja, also hier jetzt mit der Stoppuhr, Chronograph bedeutet das Stoppuhr. Mhm. Und ich habe keinen Chronographen, der die Zehntelsekunde mechanisch messen kann.
Ach so.
Ja? So, und dann braucht die Sammlung halt einen Chronographen, der das kann, weil das ist eben im Spektrum der Uhren gibt es das. Und wenn deine Sammlung dann zum Beispiel so ausgelegt ist, dass du eine möglichst große Variation von Komplikationen drin haben willst, dann gehört das zu den Komplikationen, die eine Sammlung enthalten sollte.
Lass uns ganz kurz nochmal bei dem Punkt bleiben, Minor, den du gerade angesprochen hast. Wie ich das rausgehört habe, geht es also nicht um dieses kurze, worüber wir im Podcast auch schon oft geredet haben, so dieser Dopaminkick, der dann kommt, wenn man was gekauft hat, sondern es geht bei jetzt jemandem wie dir, Till, der wirklich leidenschaftlich Uhren sammelt, auch bei der Kunst eben darum, wenn man sie zu Hause hat, dass man langfristig und immer wieder neu ein bestimmtes Gefühl hat. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Sagst du auch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist das, was du meinst, Minor. Mhm. Und ich kann mir jetzt vorstellen, Minor, dass du jetzt nicht genauso leidenschaftlich Uhren sammelst wie Till.
Und ich habe seit circa 20 Jahren das gleiche Modell. Das ist eine Sunto-Uhr, finnische Uhr, das ist eine Golfuhr. Mhm. Und der Luxus für mich selbst tatsächlich, also ich habe die kostet 1000 Euro, ich habe die zweite jetzt auch günstiger bekommen, die erste habe ich mit Epoxid zerstört beim Arbeiten im Studio. Und also diese Uhr ist jetzt auch schon ein bisschen älter und geht auch langsam kaputt, aber der Luxus bei dieser Uhr ist eben, ich habe hier drei Wecker. Und ich habe, also es ist eine sehr hochwertige Uhr. Wie gesagt, das ist, Sunto ist schon so eine Art Rolex im Sportbereich.
Ja, ist das Beste an Sportuhren. Ja.
Allerdings, ich sammle keine Uhr, aber die ist mir wichtig. Also sollte mein iPhone mal ausgehen. Also ich bin schon Mensch, ich versuche eben so auch mal zwei Wecker zu machen.
Auf dem Platz, oder?
Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Smartphone einen Wecker gemacht habe und der geht dann aus, dann mache ich trotzdem nochmal bei der Uhr und der klingelt auch tatsächlich dreimal. Also ich wache, ich bin schon beim ersten Mal auch tatsächlich wach. Dieses Gefühl, irgendwie zu spät zu sein, diese Angst nimmt mir diese Uhr weg.
Ja.
Also weil ich dann genau weiß, ich bin dann vielleicht schon bei meinem zweiten Kaffee und dann klingelt die Uhr und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass das iPhone vielleicht versagen darf, aber nicht die Uhr. Das ist die Luxus.
Das ist der Offizier in Minor. 5 Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit.
Ihr kennt euch wahnsinnig gut und ihr habt auch unterschiedliche Meinungen. Was würdest du jetzt sagen, Minor, wenn du nochmal an diese Uhrensammlung von Till, also jetzt auch gerade die 2 Uhren Handgelenk, ist das etwas, was du nachvollziehen kannst? Kannst du diese Art Luxus?
Total. Mhm. Also ich finde, jeder Mensch an sich sollte auch Hobbys haben und die sind tatsächlich unterschiedlich. Der eine sammelt irgendwie getrocknete Fische, wie auch immer ein Angler, der andere Uhren und ich kann alles nachvollziehen. Also ich finde es auch super interessant. Es hat auch was mit Bildung zu tun, mit Geschichte, also wenn man Uhr sammelt, ne? Und es gibt Menschen, die sammeln auch Weine.
Ja, klar, ja, gibt es auch, ja.
Und Ingo wollte das noch mit reingeben. Er ist ja nicht bei uns, aber er meinte, falls er gefragt werden würde, würde er sagen, er sammelt weder Uhren noch Kunst, aber hat teure Weine zu Hause. Da wollte er noch
Das wäre trefflich, da könnten wir uns gut drüber unterhalten.
Was sammelst du denn? Das nächste Mal, Fortsetzung dann.
Was sammelst du denn? Sammelst du was? Jetzt kommt also Chanel-Handtaschen.
Ich liebe Fotografie. Das ist meine Leidenschaft. Aber lasst uns diese Folge nun beenden. Dr. Till Richter, Mino Alexander, ich danke euch beiden, dass ihr bei Home with My Money wart und ganz klare Antworten gefunden habt dazu, was Kunst und Uhren, ja, warum das eine Luxus ist und das andere nicht. Und wer jetzt die Antwort nicht kennt, der muss doch nochmal von vorne anfangen, obwohl die Folge so lang geworden ist. Vielen Dank.
Danke, Lena. Tschüss. Alles Liebe nach New York. Ciao.